must have wrote it in invisible. Radio Frei. Wutpilger, Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Ciao, Davide. Sono Seppe, non mi riconosci?
Giuseppe, siediti qui. Questo è Giuseppe. Questo è Giuseppe e quella lì è Bella. Sono due amici miei. Allora, mi volete ascoltare, sì o no? Le guerre se ne sono fatte tante e forse tante altre se ne faranno ancora. Ma quest'ultima è stata la peggiore oscenità di tutta la storia.
Ah, oh, e non ti sta tanto a scallare. Noi ti stiamo a sentire perché siamo persone gentili. Se no a quest'ora già te ne è andato a fanculo.
Grazie. La storia è tutta un'oscenità, ma di anni osceni come questi non ne abbiamo mai avuti.
Vogliamo giocare.
E dei milioni di morti nessuno vuole parlare.
Chi muore giace, chi vive si dà pace.
E svegliati.
Aspetta. La meglio.
Das System ändert sich nie. Es nennt sich Religion, göttliches Gesetz, Ruhm, Ehre, Geist, Zukunft, alles Pseudonyme, alles Massen. Aber im Industriezeitalter halten manche Massen nicht mehr stand. Das System zeigt die Zähne und stanzt jeden Tag seinen wahren Namen und Titel in das Fleisch der Massen. Und nicht umsonst heißt in seiner Sprache die Menschheit Masse, was träge Materie bedeutet. Und jetzt sind wir also soweit. Diese arme Materie des Dienens und der Mühsal ergibt einen Teig der Vernichtung und Zersetzung. Vernichtungslager. Den neuen Namen für die Erde haben sie schon gefunden. Vernichtungsindustrie. Das ist der eigentliche Name des heutigen Systems.
Aveva gli occhi ingenui come i tuoi. Io ero un SS e lui un bambino.
Ora è mezzo litro.
Eppure queste. Sono tutti nel mucchio. Tedeschi, italiani, pagani, ebrei, borghesi, proletari, tutti nudi e innocenti come Cristo.
Ma a casa va che è meglio.
Stavo detto.
Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Mein Name ist Lukas und das, was ihr hier eben gehört habt, das war ein O-Ton aus einer Romanverfilmung aus dem Jahr 1986. Es handelt sich um den Roman La Storia von Elsa Morante von 1974. Die Verfilmung ist, wie gesagt, aus dem Jahr 1986. Zu hören war hier eine Szene, in der die Romanfigur Davide Segre zu einer Rede über die Geschichte, über den falschen Frieden, über Gott und über die Anarchie ansetzt. Eine Romanfigur, die wir im Laufe der Sendung noch vorstellen werden und auch auf die Szene, die hier zitiert wird, werden wir im Laufe der Sendung sicher nochmal zurückkommen. Denn in dieser Sendung möchte ich den Roman La Storia von Elsa Morante vorstellen. Das will ich allerdings nicht alleine machen. Ich habe mir für diese Sendung jemanden mit ins Boot geholt, nämlich meinen Bruder Jonas. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo Lukas. Schön, dass ich hier mal in Wutpilger-Streifzüge als Gast mit dabei sein darf.
Ja, und der Grund, dass wir das zusammen machen, liegt ja darin, dass ich einfach durch dich auf diesen Roman La Storia aufmerksam geworden bin und auf deine Empfehlung hin diesen Roman gelesen habe. Ich frage dich einfach mal am Anfang, wie bist du denn auf diesen Roman gestoßen?
Das kam durch eine Reise. Ich bin 2024, war ich eine Woche lang alleine in Mailand und hatte mir da vor allem vorgenommen, auch mich dieser Stadt und dem Land Italien literarisch auch zu nähern und habe dann so ein bisschen geschaut, was sind eigentlich so bedeutende italienische Literaturklassiker, die man gelesen haben sollte. Und da tauchte der Name Elsa Morante auch immer wieder auf. Sie war ja in gewisser Weise eine sehr wegweisende Figur und eine bedeutende italienische Autorin, auch wenn sie nie so richtig in der italienischen Literatur eigentlich angekommen ist und da Teil des Establishments war, das war sie also nicht. Aber im Nachhinein gilt sie doch als eine der wichtigsten Stimmen eigentlich der italienischen Literatur. Und ich bin dann, auch weil es da eine schöne Neuausgabe gab, eben auf den Roman La Storia gekommen, der mich auch thematisch sehr interessiert hat, denn es geht darin um die Geschichte der Judenverfolgung in Italien während des Zweiten Weltkrieges. Der Roman endet 1948 und so bin ich auf dieses Buch aufmerksam geworden, habe es dann tatsächlich erst nach meiner Mailandreise gelesen und habe es dir dann empfohlen.
Ja, und mich hat dieser Roman auch sehr beeindruckt. Also du hast das gesagt, La Storia gilt als Klassiker in der italienischen Literatur. Mir war der Name Elsa Morante und auch der Titel des Romans bisher nicht bekannt. Das heißt, für mich war es total eine Neuentdeckung. Und mich hat dieses Buch total gepackt. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich irgendwie, wenn ich so die letzten Jahre zurückblicke, eine der intensivsten Leseerfahrungen für mich gewesen ist. Und dieses Buch total aufwühlend ist, auch sehr gewaltvoll, muss man vielleicht sagen, eine große Melancholie, die da drin liegt und trotzdem sehr genaue Beobachtungen. Und mich hat dieser Roman einfach dazu angeregt, sehr darüber nachzudenken. Und ich denke, dass wir in unserer Sendung viele Aspekte dieses Romans diskutieren wollen. Wir wollen den Roman so ein bisschen vorstellen und vielleicht manche Hörerinnen oder manchen Hörer dazu anregen, dieses Buch zur Hand zu nehmen, eben weil vielleicht auch bei uns trotz der Begeisterung es in diesem Roman auch ein gewisses Unbehagen vielleicht gab, ein Unbehagen, das dieser Roman beim Lesen erzeugt und wo man auch manche Sachen vielleicht kontrovers diskutieren kann, die da verhandelt werden. Und dieser Roman hat 750 Seiten, ein bisschen mehr. Das heißt, wir müssen uns auch so ein bisschen Zeit nehmen, um quasi ja sozusagen Grundmotive dieses Romans hier entfalten zu können. Dazu muss man vielleicht sagen, wir versuchen so ein bisschen das Spoilern zu vermeiden. Trotzdem wird das nicht ganz gelingen. Das heißt, bestimmte Aspekte werden einfach genannt und ausgeführt. Aber ich denke trotzdem, dass wir das so machen, dass auch wenn man den Roman noch nicht gelesen hat, man im Nachhinein dieses Buch gut nochmal zur Hand nehmen kann. Was man vielleicht auch sagen muss, ist, dass wir jetzt keine Literaturwissenschaftler sind und keine Historiker. Das heißt, wir können über unsere Leseeindrücke sprechen und können das in Verbindung setzen zu Auseinandersetzungen, die wir auch sonst führen. Um quasi so ein bisschen sozusagen auch ein fundiertes Urteil mit reinzubringen, haben wir aber auch zwei Leute mit ins Boot geholt im Vorfeld der Sendung, nämlich die beiden Übersetzerinnen, die also für die Neuübersetzung gesorgt haben, die 2024 bei Wagenbach erschienen ist. Das ist zum einen Maya Pflug, die ist Übersetzerin für Italienisch und Englisch. Sie hat unter anderem Texte für eine italienische Marx-Engels-Ausgabe übersetzt, aber sie übersetzt eigentlich vor allem belletristische Texte und sie hat in ihrer beruflichen Laufbahn ganz viele Foren und Werkstätten auch für Literaturübersetzer organisiert. Das heißt, in ihrem Bereich ist sie auch vernetzend tätig. Und die andere Person ist Claudia Ruschkowski. Sie ist Dramaturgin, Übersetzerin, Herausgeberin. Sie hat selber auch einen Roman geschrieben. Rot, sagte er, heißt dieser Roman. Und sie hat sich mit ganz vielen Themen, mit einer großen Bandbreite eigentlich auseinandergesetzt. Dazu gehört eine Auseinandersetzung mit mittelalterlicher Philosophie. Aber sie hat auch zum Beispiel zu Heiner Müller gearbeitet. Und ich dachte, dass wir die beiden zum Einstieg erstmal zu Wort kommen lassen, wie sie sich eigentlich Elsa Morante und diesem Roman angenähert haben und es dann schließlich auch zu dieser Entscheidung kam, da eine Neuübersetzung anzugehen und werden die beiden auf diese Weise vielleicht auch ein bisschen kennenlernen hier in der Sendung.
Also wenn ich mal anfange, ist sie mir natürlich auf meinem beruflichen Weg begegnet und zwar schon relativ früh in den 80er Jahren. Ich hatte aber auch schon vorher einiges von ihr gelesen, aber in den 80er Jahren wurde ich beauftragt, das Diario 38 zu übersetzen, das heißt auf Deutsch Traumtagebuch, und sind fiktive Briefe, in denen Elsa Morante während ihres Aufenthalts, ich glaube in Capri mit Alberto Moravia, so Fantasien und auch Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen beschreibt. Danach kam das Buch Für oder wieder die Atombombe. Das waren mehrere Aufsätze, die auch absolut relevant waren und eigentlich immer noch sind und leider aber, glaube ich, nicht mehr lieferbar und sicher auch das Traumtagebuch nicht mehr lieferbar. Aber eigentlich sind diese Bücher für Morante also sehr wichtig. Dann als nächstes kam Lüge und Zauberei, das war ja ihr erster Roman. Und so nach und nach habe ich mich durch alle Romane gelesen, bis dann dieser Auftrag kam. Und da habe ich gedacht, das möchte ich nicht alleine machen, sondern da brauche ich jemanden. Und jetzt ist Claudia dran.
Ja, für mich ist Elsa Morante auch seit langem ein Begriff, weil ich früher einige Erzählungen von ihr gelesen habe in der Übersetzung von Maya Pflug. Und dann habe ich Arturos Insel gelesen und irgendwann, bestimmt vor 20 Jahren, habe ich das erste Mal Astoria gelesen und es hat mich total begeistert. Also ich dachte für mich, das ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher. Und wenn ich jemals die Gelegenheit hätte, das irgendwie zu bearbeiten, noch einmal zu übersetzen, darüber nachzudenken, irgendwas zu schreiben, werde ich das gewiss tun. Und als Maya mich gefragt hat, ob ich mit ihr zusammen L'Astoria übersetzen könnte, war das, also das, als wenn ein Traum in Erfüllung ginge.
Soweit Claudia Ruschkowski und Maya Pflug über ihre Annäherung an diesen Roman L'Astoria von Elsa Morante. Das ist ja ein interessanter Umstand, dass ein Buch, das schon seit langem eigentlich auch im Deutschen vorliegt, nochmal jetzt 2024 nochmal erneut übersetzt wurde. Und das ist was vielleicht jemanden, der nicht so aus der Übersetzertätigkeit kommt, irgendwie was Besonderes und auch was Interessantes zu erfahren. Wir haben die beiden auch gefragt, was ist eigentlich der Anlass gewesen, dass es jetzt eben nochmal eine Neuübersetzung gegeben hat?
Ja, der Anlass ist, dass man Klassiker in gewisser Weise alle 50, 60 Jahre neu übersetzen sollte. Warum? Weil sich die Sprache verändert, es verändert sich auch das Denken, also die Sprache in der übersetzten Sprache verändert sich. Und Wagenbach hat anlässlich Italien-Gastland bei der Frankfurter Messe 24 überlegt, das wäre jetzt wirklich wichtig, diesen großen Roman noch einmal neu ins Deutsche zu transportieren. Und wir haben dann natürlich die alte Übersetzung angeguckt, aber dann haben wir sie auch weggelegt und etwas ganz Neues gemacht. Und vielleicht kannst du jetzt sagen, Maya, worin das bestanden hat, was uns interessiert hat.
Ja, also die Übersetzungspraxis, die hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte verändert und ist auch philologischer geworden, genauer. Und auch die Sprache selbst verändert sich ja. Das ist ja nichts Statisches. Und dadurch bekommen Wörter zum Teil auch andere Bedeutungen oder sie sind durch die Vergangenheit belastet. Man muss sie ersetzen. Also je nachdem. Aber besonders wichtig ist bei Romanen, bei großen Romanen ja auch zum Beispiel der Syntax zu folgen, weil die Abfolge, in der die Elemente gegeben werden, natürlich auch ein Bild entstehen lassen. Wenn man also möglichst nah am Satzbau, und wir haben auch versucht, an der Syntax dran zu bleiben, ergibt sich ein anderes Bild. Und gerade das ist wahrscheinlich das Besondere an Neuübersetzungen. Sie nähern sich viel mehr dem Originaltext als früher, als die Versuche größer waren, es zum Beispiel zu glätten oder Schwierigkeiten zu übergehen oder bestimmte Sachen dem Zielland anzugleichen. Während wir eben versucht haben, dass wir möglichst nah am Original sind, dass wir auch mal zum Beispiel ein Gedicht oder ein Lied im Original stehen lassen und dann eine Übersetzung nur anfügen, damit der Klang auch rüberkommt. Ja.
Vielleicht kann man sagen, dass während die erste deutsche Übersetzung noch ein ganzes Stück länger war als die neue, die wir gemacht haben, einfach aus dem Grund, weil damals unglaublich viele Relativsätze die Syntax aufgelöst haben. Das heißt, es gibt dann eine gewisse Behäbigkeit in der Struktur, die sich sozusagen dem damaligen Zeitgeist anverwandelt hat. Da haben wir versucht, das aufzulösen und tatsächlich zurückzuführen, wie Maya sagt. Denn je mehr eine Übersetzung dem Zeitgeist einer Epoche entspricht, desto schneller altert sie. Das heißt also, diese Neuübersetzungen, nicht die Überarbeitungen, die sind sehr, sehr wichtig, weil sie tatsächlich mehr vom Original nach heute transportieren. Und zum Beispiel haben wir uns auch die Satzzeichen angeschaut. Also heute verwendet man kaum mehr Semikolon. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir Elsa Morantes Satzzeichenstruktur übernehmen. Denn auch Satzzeichen prägen das Schriftbild und natürlich auch das Atemholen. Denn ein Semikolon ist weniger als ein Punkt, aber mehr als ein Komma. Das heißt, es ist ein kleiner Atmer und so strukturiert sich das ganze Textgewebe. Und zum Beispiel auch die Wortschöpfung des Kindes, also Giuseppe, die Lautäußerungen der Tiere. Alles das haben wir wieder in dieses Gewebe hineingenommen. Und das hat großen Spaß gemacht. Auf einmal eröffnet sich wirklich eine Welt. Man empfindet und man sieht den Autor, die Autorin mit neuen Augen.
Soweit zur Neuübersetzung von La Storia, und darüber nähern wir uns ja so schrittweise jetzt hier so ein bisschen diesem Buch an. Manche Motive sind schon angeklungen. Ein weiterer Schritt der Annäherung ist natürlich, nach der Autorin selbst zu fragen. Elsa Morante ist 1912 in Rom geboren worden, das heißt, sie ist eine römische Schriftstellerin. Rom ist, denke ich, auch ein großes Sujet ihrer Literatur und auch des Romans La Storia. Wir haben jetzt die beiden, Maja Pflug und Claudia Ruschkowski, auch nochmal nach der Biografie von Elsa Morante gefragt.
Elsa Morante ist in Rom in dem Arbeiterviertel Testaccio geboren, das ist das Schlachthofviertel gewesen damals. Und die Mutter war Jüdin und Grundschullehrerin. Der Vater oder beziehungsweise der Mann der Mutter war ein Erzieher in einer Besserungsanstalt. Und erst mit 14 erfuhr Elsa Morante, dass ihr leiblicher Vater aus Sizilien kommt, und er war auch der leibliche Vater von Morantes Geschwistern. Elsa lebte in dieser ganzen schwierigen Situation und beschloss mit 18 nach dem Gymnasium auszuziehen und zog in ein Zimmer in der Via del Corso in Rom und schlug sich durch mit kleinen Geschichten schreiben, aber auch mit Doktorarbeiten für andere zu schreiben, denn ihr eigenes Studium hatte sie aus Geldmangel aufgeben müssen.
Ja, also dieser Onkel, dessen Kind sie war, dessen Tochter sie war, der hieß Francesco Lomonaco, war ein sizilianischer Postbeamter. Und Elsa Morante hat dann angefangen, Kindergeschichten zu schreiben und war wirklich, ich glaube, recht erfolgreich, aber verdiente natürlich irgendwie sehr wenig. Und wie Maja schon sagte, hat sich richtig durchs Leben geschlagen, ehe sie dann irgendwie in diesen Kreis über Moravia, in diesen literarischen Zirkel in Rom geraten ist. Ist das richtig, Maja? Kann man das so sagen?
Ja, sie lernte eben Moravia kennen, und während des Faschismus waren beide bedroht, auch weil auch Moravia einen jüdischen Elternteil hatte und weil er auch des Antifaschismus angeklagt war. Daraufhin zogen sie erst eine Weile nach Capri, und dann in die Berge bei Fondi, wo sie sich versteckt hielten, aber wo eben Morante immer weiter schrieb, bis dann nach 43 sie zurückkehren konnten. Und Morante schon, glaube ich, damals angefangen hat, über Lüge und Zauberei nachzudenken, ihren ersten großen Roman.
Für Lüge und Zauberei hat sie dann den Premio Viareggio bekommen, zumindest zur Hälfte. Das heißt, in dem Augenblick war sie wirklich eine große, anerkannte Schriftstellerin. Aber auch immer ein bisschen angefeindet. Denn ich glaube, dass Elsa Morante jemand war, der sich wirklich nicht hat einordnen lassen. Also eine sehr eigene Persönlichkeit, die ihren Weg gegangen ist und die von sich immer wieder sagte, sie wäre eigentlich keine Schriftstellerin. Dabei, denke ich, war sie eine der größten Schriftstellerinnen. Aber die unglaublich viel an großen Themen gearbeitet hat. Und Maja und ich haben gerade einen kleinen Briefband zusammen übersetzt, Cara Elsa, auch bei Wagenbach. Den hat Cornelia Wild zusammengestellt. Und da sieht man ganz schön, wie der Werdegang von Elsa Morante sich entwickelt hat über diese Briefe mit Leuten, die uns auch allen was sagen, wie Pasolini oder auch Bertolucci und natürlich ihrer Freundin Natalia Ginzburg, aber auch mit verrückten Leuten, Künstlern, Malern und so weiter, wo es aber die ganze Zeit darum geht, wie schreibe ich, wie arbeite ich, wie entwickle ich meine Stoffe, wie kommt es an die Leute, wie wird es gelesen?
Ja, und sehr interessant ist ja eigentlich auch, dass ihre ersten Romane alle Kritiker Beifall fanden und also bei den Kritikern ein Erfolg waren, aber von den Lesern eigentlich nicht so sehr gelesen. Dass dann aber bei La Storia es genau umgekehrt war. Als La Storia erschien, ist ein Sturm der Entrüstung seitens eines Teils der Kritik losgebrochen, während alle Leser begeistert waren und die Leute das Buch gekauft haben und gesagt haben, wir wollen endlich mitreden bei dem, was wir lesen und nicht vorgeschrieben bekommen, was wir lesen sollen. Sodass also auf einmal sich die Lage für Elsa Morante umgekehrt hatte und sie war in aller Munde.
Elsa Morante als eine Schriftstellerin, die sich schwer üblichen Zuordnungen zuordnen lässt. Jonas, wir haben im Vorfeld auch ein bisschen so darüber gesprochen, inwiefern sich vielleicht in dem Roman La Storia was Autobiografisches verbirgt und gleichzeitig so ein Misstrauen gegenüber diese Frage gehabt, weil es so ein bisschen so eine klischeehafte Frage ist und es ja so darauf ankommt, irgendwie dem Werk selbst die Geltung zu verschaffen, wenn man darüber diskutiert. Trotzdem gibt es Anhaltspunkte, oder?
Ja, das ist richtig. Es geht ja in dem Roman La Storia vor allem um das Leben der Protagonistin Ida, eine Halbjüdin, die in Rom lebt und mit ihren beiden Kindern dann vor den Rassegesetzen aufs Land flieht. Und dieser autobiografische Umriss trifft ein bisschen auch auf Elsa Morante zu, denn auch sie war Halbjüdin, hat selber nicht gläubig religiös gelebt, aber ist sozusagen per Definition unter die Rassegesetze gefallen und ist mit ihrem Mann dann eben, wie wir gerade eben auch schon gehört haben, von Rom aufs Land geflüchtet. Und ich glaube, es ist durchaus relevant für diesen Roman oder es kann sozusagen eine Annäherung auch an den Roman sein, da auch nach den autobiografischen Parallelen zu fragen. Denn Elsa Morante bedient sich in ihrem Roman unglaublich vieler Quellen. Es gibt Zitate und Anlehnungen an autobiografische Romane, aber auch an Mythologien, an Lieder, an Gedichte und so weiter. Also der Roman ist unglaublich voll und gesättigt an literarischem und sprachlichem Material, was sozusagen nicht aus ihrer eigenen Feder stammt. Aber ich denke, eine wichtige Quelle ist auch ihr eigenes Erleben und ihre eigene Autobiografie, weswegen es schon sozusagen, finde ich, in dem Fall aufschlussreich sein kann, diese biografische Parallele auch zu kennen.
Und die Frage nach den autobiografischen Motiven haben wir auch Maja Pflug und Claudia Ruschkowski gestellt.
Also ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Aber natürlich, also durch ihr Betroffensein, ja, hat sie bestimmt Dinge erlebt, die damit eingeflossen sind. Und dass sie auch das Schicksal der italienischen Juden oder der römischen Juden, denn man muss sagen, es ist ein römischer Roman, das ist eigentlich auch sehr wichtig, der römischen Juden auch beschreibt, das ist natürlich auch unglaublich wichtig, weil es vorher in dieser Form gar nicht beschrieben worden war.
Ich denke, dass in jedem Roman autobiografische, also eigene Erlebnisse, eigene Geschichten einfließen. Und natürlich ist es nicht nur ihre, sondern es ist, wie Maja schon gesagt hat, vermutlich auch sehr viel die Geschichte ihrer Mutter, also Elsa Morantes Mutter. Wie gesagt, war Jüdin, kam aus Modena, aus dem Ghetto, aus der Armut. Sie wurde Grundschullehrerin. Sie machte ihre Prüfung bei Giovanni Pascoli. Und sie wurde schließlich Montessori-Lehrerin. Das heißt also, bestimmt ist da einiges eingeflossen. Aber tatsächlich ist dieser Roman weit mehr, nämlich bestimmt so eine Art erster umfassender Versuch in der italienischen Nachkriegszeit, die jüngere Geschichte unter ein Mikroskop zu legen, mit ihren Mächten und Ohnmachten. Denn bisher gab es so viele mehrseitige Rücksichten, und keiner hat es bislang gewagt oder in Angriff genommen, diese Geschichte einmal so zu schreiben. Und man muss ja auch sehen, und das ist sehr wichtig, die große Geschichte, die wie ein Nachrichtenticker immer in Abständen zwischengeschoben ist, und die Geschichte der normalen Menschen, also letztlich unsere Geschichte. Und dass da von ihrer Geschichte und von der Geschichte ihrer Familie, ihrer Bekannten und Freunde viel eingeflossen ist, das ist eigentlich ganz normal.
Ich denke, dass wir jetzt eine gute Grundlage haben, um so ein bisschen die Rahmenhandlung von La Storia zu schildern. Wir hatten es schon gesagt, der Zeitraum des Romans reicht von 1941 bis circa 1948. Das heißt, wir haben die Zeit des Faschismus in Italien, auch die Zeit der Besatzung dann durch die Nationalsozialisten. Wir haben die Zeit der Bombardierung durch die Alliierten, den Partisanenkampf und die Befreiung und dann eben die ersten Nachkriegsjahre. Also das sind sozusagen die historischen historischen Rahmendaten, die diese Handlung umspannen. Und wir hatten es aber schon gehört, eine zentrale Figur ist die Frau Ida Ramundo und ihre Familiengeschichte wird ja auch so ein bisschen am Anfang des Romans geschildert. Vielleicht kannst du, Jonas, so ein bisschen sagen, was charakterisiert diese Figur der Ida?
Ja, die Ida ist im Prinzip eine sehr interessante Figur, weil sie ist ein bisschen gespalten. Wir haben es ja schon gehört, die Figur ist so konstruiert, dass sie eine jüdische Herkunft hat. Sie weiß auch darüber. Ihre Mutter war selbst auch schon Halbjüdin. Es gibt auch ein bisschen einen längeren Exkurs in die Geschichte der Familie der Ida Ramundo. Und sie lebt aber nicht als Jüdin. Sie lebt in Rom als Grundschullehrerin allein. Ihr Mann, der Anarchist war, ist gestorben und lebt im Prinzip mit ihrem Sohn Nino gemeinsam in Rom und lebt aber auch da, und das wird später auch wichtig, nicht im jüdischen Viertel, sondern sie lebt in einem anderen Viertel, ist Grundschullehrerin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie auch katholisch getauft war, um sozusagen den Rassegesetzen zu entgehen. Ich glaube, das war so. Und sie lebt so ein bisschen zwischen den Sphären, die sich da in Rom auftun. Sie ist nicht so richtig Teil des Proletariats, denn sie ist keine Arbeiterin in dem Sinn, sie ist Grundschullehrerin, sie ist auch nicht richtig Teil des Judentums, es gab in Rom zu der Zeit noch das jüdische Ghetto, wo die jüdische Gemeinschaft sehr eng zusammenlebte, auch zu dieser Gemeinschaft gehört sie nicht so richtig, aber sie kann sich auch nicht so richtig dem neuen italienischen Nationalbewusstsein zugehörig fühlen und später natürlich auch nicht der neu erwachten faschistischen nationalen Identität, denn durch ihre Herkunft fällt sie da eben unter die Rassengesetze, und ich denke, diese Zwischenposition ist dann sehr wegweisend für den weiteren Verlauf eigentlich des Romans und auch die Konstruktion.
Ich denke, das ist vielleicht so ein ganz guter Zeitpunkt, um auch einen Auszug aus dem Roman zu Gehör zu bringen, der genau die Zwischenposition der Ida Ramundo beschreibt. Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, zentral für den Roman ist, dass Ida unglaubliche Angst davor hat, eben von den Nazis oder von den italienischen Faschisten auch entdeckt zu werden, und sie muss ihre jüdische Herkunft verstecken. Und ich habe so das Gefühl, durch sozusagen diese Angst, die sie hat, so ein bisschen so, ist wie so ein Zurückstauen der Weltbeziehung bei Ida gibt und sie zu so einer ganz verschüchterten, verhärmten, ängstlichen Person wird, und das auch zentral ist für die Beziehung zu ihren beiden Söhnen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber genau hier vielleicht eine Stelle, wo zum einen die historische Perspektive schon anklingt, die der Roman aufmacht, aber zum anderen auch die Charakterisierung der Ida Ramundo.
Unterdessen bemühten sich die Großen der Erde, im Lauf dieses Nachkriegsjahres mit verschiedenen Gipfeltreffen, Prozessen gegen die auffälligsten Verbrecher, Interventionen und Nichtinterventionen, wieder eine gewisse angemessene Ordnung herzustellen. Doch der große gesellschaftliche Wandel, von einigen unserer Freunde wie Epetondo und Quattropunto schon ungeduldig erwartet, löste sich, sobald man danach greifen wollte, überall in nichts auf. Im Osten wie im Westen, oder er entfernte sich wie eine Fata Morgana. Nachdem Italien zu einer Republik geworden war, saßen auch die Arbeiterparteien mit in der Regierung. Selbstverständlich war das nach so vielen Jahren eine prächtige Neuerung, die aber nur noch einmal ein altes, ungenießbares Gerippe kaschierte. Der Duce und seine Clique waren begraben und die Königsfamilie hatte ihre Koffer gepackt, aber die Drahtzieher hinter der Bühne waren immer noch dieselben, auch wenn die Kulissen wechselten. Den Gutsherren stand immer noch der Grundbesitz zu, den Industriellen der Besitz der Maschinen und Fabriken, den Offizieren die hohen Grade, den Bischöfen die Diözesen. Und die Reichen ernährten sich häufig auf Kosten der Armen, die danach trachteten, ihrerseits den Platz der Reichen einzunehmen, wie es allgemein die Regel ist. Doch weder bei den Reichen noch bei den Armen hatte Iduzza Ramundo Platz, da sie einer dritten Art angehörte. Diese Art existiert, vielleicht im Aussterben begriffen, und vergeht. Man erfährt nichts von ihr, außer gelegentlich in den Zeitungsberichten über Unfälle und Verbrechen.
Ja. Das ist im Grunde ein ganz schöner Sprung, den wir hier jetzt schon am Anfang gemacht haben, weil das eine Stelle ist, die eher am Ende des Buches steht, also wo auch quasi das Ende des Faschismus schon da ist und es eben um die Nachkriegszeit geht und was das eben für eine Figur wie Ida Raimondo bedeutet. Aber genau, ich hatte das Gefühl, das passte jetzt ganz gut an der Stelle, um so, ja, dieses zwischen allen Klassen und zwischen allen Entgegengesetzungen in der Gesellschaft Ida Raimondo als so eine dritte Figur. Wir springen, denke ich, in unserer Rekonstruktion des Romans wieder zurück, also zur Zeit des Faschismus, und da geht es ja sehr um Idas Beziehung zu ihren beiden Söhnen. Das sind Nino und Giuseppe. Vielleicht können wir uns erstmal die Figur Nino so ein bisschen anschauen.
Ja, der Sohn Nino ist aus ihrer Ehe hervorgegangen, also von ihrem Mann, von dem wir sehr wenig mitkriegen, denn in dem Moment, wo die Romanhandlung einsteigt, ist der Mann schon gestorben. Das heißt, sie ist alleinerziehend, würde man heute sagen. Und ihr Sohn Nino strahlt eine unglaubliche Lebendigkeit aus. Er ist so ein Jugendlicher, so ein Rebell, der um die Straßen zieht, der sich unglaublich schnell auch von der Mutter löst und der auch dann sozusagen seine jugendliche Lebenssucht auslebt, indem er auch sich verschiedenen, heute könnte man sagen, Banden anschließt. Zu der Zeit waren das zuerst die Schwarzhemden der Faschisten in Italien. Später vollzieht er dann einen radikalen Wechsel und schließt sich der Resistenza an und ist so ein bisschen, man könnte sagen, ein Draufgänger, ein Rebell, so einer, der in dem Roman auch die jugendliche Lebenssucht repräsentiert.
Ganz anders ist die Figur des Giuseppe konstruiert. Das ist der jüngere Sohn von Ida Raimondo, und Giuseppe geht aus einer Vergewaltigung hervor. Das ist etwas, was ganz am Anfang des Romans passiert, nämlich, dass man so ein bisschen den Wegen eines deutschen Soldaten durch Rom, dass man diesen Wegen folgt, und es ergibt sich eine zufällige Begegnung mit Ida, dieser junge deutsche Soldat, gibt so eine Gleichzeitigkeit von, er fühlt sich irgendwie so zu so einer mütterlichen Figur hingezogen, und es gibt aber dieses sexuelle Motiv und das gewaltvolle Motiv, und genau, also er trägt ihr quasi die Einkäufe in ihre Wohnung, und dann kommt es zur Vergewaltigung, und aus dieser Vergewaltigung geht dann tatsächlich eben auch ein Sohn hervor, das ist Giuseppe. Und was jetzt sozusagen das Problem bei dieser Figur Giuseppe ist, ist, dass er ja sozusagen nun irgendwie, bei ihm durchkreuzen sich quasi die Wege der Geschichte, weil er zum einen halt natürlich auch jüdischer Herkunft ist, zum anderen aber eben einen deutschen nationalsozialistischen Vater hat gewissermaßen, und das setzt sich so ein bisschen ein Motiv der Ida fort, nämlich dass sie ja, während sie schwanger ist, diese Schwangerschaft die ganze Zeit verbirgt, bis zuletzt. Sie geht die ganze Zeit noch, bis kurz vor der Niederkunft geht sie quasi noch arbeiten als Lehrerin, und ich habe so das Gefühl, dass das, was ist, was sich dann auch auf die Charakterzüge des Giuseppe überträgt, dass er jemand ist, der sozusagen abgeschirmt wird, der versteckt werden muss, der eigentlich nur sozusagen seine Mutter und teilweise seinen Bruder halt irgendwie als Bezugspunkte hat und einen sehr geringen Bewegungsradius im Grunde hat. Aber natürlich ist es so, dass die Geschichte und der Verlauf der Geschichte und die Gesellschaft nicht von ihm abgeschirmt werden und er eigentlich sehr geprägt ist von den ganzen Gewaltbeziehungen, um die es in dieser Geschichte einfach geht.
Ja, du hast es schon sehr gesagt, Giuseppe nimmt eigentlich auch eine sehr zentrale Figur im Roman ein, denn wenn Ida schon so eine Art Zwischenwesen ist, was sozusagen in keine gesellschaftliche Kategorie sich wirklich einfügen lässt, dann trifft das auf Giuseppe eigentlich noch mehr zu, denn er ist eben der Sohn auch hervorgegangen sozusagen aus einer Vergewaltigung, in der eine jüdische Frau also von einem deutschen Soldaten vergewaltigt wurde, also auch das Ergebnis einer gewaltvollen Tat. Und gleichzeitig ist Giuseppe deswegen für den Roman so zentral, weil er eine unglaubliche Fröhlichkeit, eine Felicità, wie die Italiener sagen, hat und auch eine Unbeschwertheit ausdrückt und eine unglaubliche Freude über alles empfindet, was er sozusagen sieht, was ihm umgibt. Ihn verbindet eine unglaubliche Beziehung zu seinem Bruder Nino, der ihm dann auch die Gegenstände und Dinge, die ihnen auffallen, die Worte dazu beibringt. Also er bringt ihm das Sprechen bei, und Giuseppe hat die niedliche Eigenschaft, da eine unglaublich eigene Art des Sprechens auch zu entwickeln. Er spricht die Dinge teilweise falsch aus, wie man es auch von kleinen Kindern kennt. Und ich denke, da wird auch ein bisschen so eine Art poetologisches Programm schon der Elsa Morante klar, denn der kleine Giuseppe hat so einen sehr poetischen Weltzugang, indem er die Dinge teilweise teilweise falsch bezeichnet. Sterne zum Beispiel als Flecke im Himmel bezeichnet er auch als Schwalben. Und auch sein Name, der eigentlich Giuseppe ist, kann er auch nicht richtig aussprechen, wird zu Useppe. Und man hat aber das Gefühl, darin kommt auch so eine Art mimetischer Sprachgebrauch auch zustande, der ganz eigen ist und der aber ein bisschen das poetologische Programm des Romans auch auf den Punkt bringt. Denn es geht ja hier um literarische Sprache und wie die vielleicht einen anderen Weltzugang darstellen kann im Gegensatz zur rationalen Sprache auch der Geschichtsschreibung. Wir kommen ja sicherlich später noch auf den Paratext, auf die Einschübe der großen Geschichte auch in dem Roman zu sprechen. Und ich denke, Useppe ist mit seinem kindlichen, mit seinem freudigen Zugang zur Welt da so ein bisschen auch das Gegenmotiv.
Ja, und Useppe ist ja sehr verbunden mit kleinen Gegenständen, mit der Naturumgebung, wo er Streifzüge unternimmt und auch mit Tieren. Und da sind ja zentral die beiden Hunde. Also zuerst ist es der Hund Blitz und später wird es die Hündin Bella. Blitz ist ein Hund, der eben von dem Nino angeschleppt wird und er wird so ein bisschen wie so ein Stellvertreter vielleicht für den Nino, weil für Useppe ist ja sein Bruder eine ganz wichtige Bezugsfigur, aber er ist eigentlich die ganze Zeit weg und erlebt Abenteuer und lässt irgendwie seine Mutter und seinen Bruder ja so ein bisschen im Stich eigentlich auch. Und Blitz wird dann so ein bisschen wie so eine Möglichkeit, die Verbindung zu seinem Bruder halt aufrecht zu erhalten. Später wird es dann die Hündin Bella, die auch wie so eine Art mütterliche Figur wird. Also wenn dann später Ida auch wieder arbeiten geht, ist es ja tatsächlich so, dass Useppe auch ganz lange Zeit auf sich alleine gestellt ist. Und da wird eben die Hündin Bella wie so eine Art Mutterfigur, die den Useppe auf seinen Wegen durch Rom und die umliegende Natur auch begleitet.
Ja, und du hast es auch schon angesprochen, Tiere spielen in dem Roman auch eine sehr große Rolle. Es gibt verschiedene Tiere, die eigentlich auch Protagonisten sind in dem Buch. Und Useppe hat auch die Fähigkeit, mit den Tieren zu sprechen. Hier kippt das Buch tatsächlich auch so ein bisschen, es ist ansonsten sehr realistisch erzählt, aber an der Stelle kippt es auch so ein bisschen ins Mystische. Useppe ist in der Lage, eben mit Tieren zu sprechen, entwickelt eine Sprache und ist damit auch sozusagen nochmal in einer Zwischenposition eigentlich, denn er lebt fast mehr in der Welt der Tiere als in der Welt der Menschen.
Eine weitere zentrale Figur dieser Rahmenhandlung haben wir eigentlich schon ganz am Anfang der Sendung erwähnt, nämlich die Figur Davide Segre, beziehungsweise ist das ja ein Name, der sich im Laufe der Geschichte mehrmals wandelt. Also auch dieser Davide hat quasi so mehrere Identitäten, könnte man sagen. Das ist im Grunde ein Freund von dem Nino. Die lernen sich quasi bei den Partisanen kennen und sind dann sozusagen, als Ida und Useppe in einer Flüchtlingsunterkunft sind, bringt quasi Nino diesen Davide halt irgendwie mit als einen befreundeten Kämpfer quasi, und die sind wie so eine Art männliches Bruderpaar, könnte, oder Freundschaftspaar könnte man auch sagen, und dieser Davide übt natürlich auch einen sehr großen Eindruck auf den kleinen Useppe aus. Und bei dem Davide Segre ist es so, dass er eben sozusagen sehr den Partisanenkampf eigentlich auch zu seiner Sache macht und erstmal eingeführt wird als eben auch so eine kämpferische und rebellische Figur. Und das ändert sich aber im Laufe der Geschichte. Vielleicht wird es so eine Art nihilistische Figur. Das hat aber einen ganz bestimmten Hintergrund, nämlich weil auch Davide Jude ist und eigentlich seine ganze Familie in der Shoah verliert. Und das ist was, was ihm es dann unmöglich macht, in dieser Zeit nach 1945 überhaupt irgendwie wieder Fuß zu fassen und es ihm eigentlich dazu bringt, mit allen Sachen zu brechen. Also das ist eine Figur, die von unglaublicher Trauer und Enttäuschung geprägt ist, die diese ganze Gewalterfahrung des Krieges und der Shoah halt irgendwie mit sich rumträgt, ohne die verarbeiten zu können. Und daraus erwächst vielleicht auch so ein bisschen ein philosophisches Motiv des Buches. Ich weiß nicht, kannst du zu dem Davide noch was ergänzen? Ansonsten können wir eben auch einfach uns sozusagen eine Station des Davide nochmal anschauen. Und zwar ist es so, dass er als Anarchist, aber aus einer bürgerlichen Familie kommt. Er will sozusagen den Bruch mit der bürgerlichen Welt vollziehen. Und das führt ihn dazu, dass er sagt, okay, ich verachte alles Intellektuelle und ich verachte die Parteien und die Bourgeoisie und gehe deswegen jetzt selber sozusagen in die Fabrik. Also das ist quasi wie so eine Selbstproletarisierung. Man könnte natürlich auch vermuten, dass das eine Notwendigkeit folgt, aber für ihn ist es auch so ein bisschen so ein Experiment. Er schaut sich das jetzt mal an, was da passiert in den Fabriken. Und ich finde, dass da auch ein politisches Motiv der 70er Jahre auch mit zum Vorschein kommt, wenn wir jetzt hören, was Davide in der Fabrik erfährt.
Hier konnte man die Menschen, es waren Hunderte, nicht einmal nach Seelen zählen, wie man es noch zu Zeiten der Leibeigenschaft tat. Im Dienst der Maschinen, die mit ihren exzessiven Leibern die kleinen Menschenkörper überwältigten und schier verschlangen, wurden sie zu Splittern eines billigen Materials, das sich vom Eisen der Maschinen nur durch seine elende Zerbrechlichkeit und Leidensfähigkeit unterschied. Der rasende, eiserne Mechanismus, der sie unterwarf, blieb ihnen ein sinnloses Rätsel, nicht weniger als der direkte Zweck ihrer eigenen Funktion. Man gab ihnen nämlich keine Erklärung und sie verlangten auch keine, da sie wussten, wie nutzlos es war. Im Gegenteil, um die maximale materielle Leistung zu erbringen, das war alles, was man von ihnen verlangte, und bei diesem Pakt ging es für sie um Leben und Tod, war Stumpfsinn bis zur Verblödung ihr einziger Schutz. Ihr tägliches Gesetz bestand in der nackten Notwendigkeit zu überleben. Und ihr Körper war von diesem bedingungslosen Gesetz gezeichnet, das selbst den animalischen Lustinstinkten keinen Raum lässt und umso weniger den menschlichen Fragen. Die Existenz solcher Staaten im Staat war David de Sacre selbstverständlich längst bekannt. Dennoch hatte er sie bisher nur durch einen trüben Dunst hindurch wahrgenommen, fast wie eine verschleierte Wolke. Welche Aufgaben er in der Fabrik genau hatte, geht aus meinen Informationen nicht hervor. Doch kann ich daraus schließen, dass er als neuer, ungelernter, kleiner Arbeiter anfangs an einer Presse eingesetzt wurde und später möglicherweise an einer Fräsmaschine oder anderswo. Doch von einer Maschine zur anderen änderte sich an seinem Schicksal wenig. Im Gegenteil, manche unbedeutenden Abweichungen im Ablauf derselben ewigen Monotonie brachten ihn umsonst durcheinander, statt ihm Erleichterung zu verschaffen. Es handelte sich in jedem Fall darum, in schwindelerregendem Tempo irgendeinen einfachen Handgriff zu wiederholen, zum Beispiel eine Stange in eine Einspannung zu schieben und gleichzeitig ein Pedal zu betätigen, exakt und immer gleich bei einem Mindestdurchschnitt von 5.000 bis 6.000 Stück pro Tag in vorgegebenem Sekundentakt und ohne je innezuhalten, nur um aufs Klo zu gehen, aber auch diese Unterbrechung mit der Stoppuhr gemessen. In der gesamten Zeit war ihm keine andere Beziehung gestattet, außer der zur Presse oder Fräsmaschine. Und so, an seine alles bestimmende Maschine gefesselt, fand Davide sich vom ersten Tag an in totale Einsamkeit gestürzt, die ihn nicht nur von allen Lebenden in der Außenwelt abschnitt, sondern auch von seinen Gefährten in der Halle. Alle erlitten unterschiedslos das gleiche Schicksal, abwesend, genau wie er, wie Schlafwandler bei ihrer entfremdenden Arbeit und ihren zwanghaften, unablässigen Bewegungen.
Ja, also auch hier quasi haben wir nochmal den Sprung vollzogen in die Nachkriegszeit und haben die Fabrikerfahrung des Davide beschrieben. Und was man vielleicht auch mitbekommen hat, das führt uns auch zum nächsten Punkt, ist, dass es einen Ich-Erzähler oder eine Ich-Erzählerin in diesem Roman gibt, die immer wieder so einstreut, dass sie Beobachtungen macht und Recherchen unternimmt zu den Figuren, die sie beschreibt. Aber das ist nur so ganz sparsam eingestreut. Im Grunde erfährt man überhaupt nichts über diese Ich-Erzählerin, ne?
Ja, das fand ich auch eine sehr interessante Konstruktion, denn du hast es ja schon richtig gesagt, es gibt immer mal wieder Punkte, wo deutlich wird, dass es sozusagen eine Erzählerin gibt. Das ist im Italienischen, wird das klar, dass es eine weibliche Erzählerin ist, weil da eben bestimmte Verben und Adjektive so gebeugt werden, dass sie das Geschlecht offenbaren. Im Deutschen entfällt das. Das heißt, hier ist man sich noch ein bisschen unsicher, aber im Italienischen ist es eben klar. Aber es gibt, im Prinzip ist das Buch erzählt mit einem typisch realistischen Erzähler, der auch allwissend ist, der sozusagen so eine Metaperspektive auch hat. Aber es gibt immer mal wieder Punkte, wo auch der Erzähler, die Erzählerin selber personalisiert wird. Es gibt eben Stellen, wo, wie du es gerade vorgelesen hast, gesagt wird, das weiß ich auch nicht so genau, bestimmte Figuren gibt die Erzählerin an, dass sie nur von Fotos kennt und so weiter, aber die sind eigentlich sehr sparsam gesetzt. Und ich denke, auch das ist schon eine sehr geschickte Konstruktion eigentlich der Elsa Morante, so ein bisschen den allwissenden Erzähler, der ja, was ja sozusagen die klassische Figur im bürgerlichen Roman ist, ne, der allwissende Erzähler, der selber sozusagen hinter dem Erzählten eigentlich zurücktritt, aber eigentlich die ganze Zeit da ist, den den problematisiert sie schon so ein bisschen und dem, in diesen Stellen gibt sie ihrer Erzählerin eben auch eine eigene Perspektive und eine eigene Geschichte und problematisiert damit schon so ein bisschen die Konstruktion eigentlich des typischen Romanerzählers.
Wir sind jetzt dabei, über die Schreibweise des Romans zu sprechen und haben eben so die Erzählperspektive jetzt so ein bisschen aufgemacht. Was ist dir noch aufgefallen, also auch einfach von deinen eigenen Leseeindrücken her, genau, was ist das für eine Konstruktion dieses Buches insgesamt, wie liest sich das, was ist das für eine Erzählweise vielleicht insgesamt?
Ja. Das war auch tatsächlich was, was mich von Anfang an dem Buch unglaublich fasziniert hat, denn das muss man vielleicht nochmal erklärend auch sagen. Es gibt sehr, sehr viel Paratext, also Text, der sozusagen nicht unmittelbar die Geschichte vorantreibt, sondern der dem Buch voran und zwischengestellt ist. Es gibt die eine Ebene, das sind die historischen Fakten, die immer wieder den Kapiteln vorangestellt sind. Ich glaube, es sind 7 Kapitel insgesamt. Und diese werden immer eingeleitet mit kurzen historischen Abrissen, die im Prinzip die große Geschichte vorantreiben. Also es gibt ja diese Doppeldeutigkeit von Storia im Italienischen genauso wie im Deutschen. Die Geschichte kann zum einen die große Menschheitsgeschichte sein, aber auch zum anderen die kleine Geschichte, die erlebte Geschichte. Und diese Doppeldeutigkeit ist auch in der Romankonstruktion angelegt. Es gibt eben diese historischen Abrisse, die mit so einem ganz neutralen, rationalen Ton das wiedergeben, was sich eben auf der Bühne der Weltgeschichte abgespielt hat. Und es gibt die kleine Geschichte, das ist eben das Erleben der Ida Ramundo und ihrer Familie. Und die werden sehr stark auch kontrastiert und miteinander auch verwoben, denn natürlich die Weltgeschichte bricht immer wieder in die kleine, in die erlebte Geschichte ein, aber auch nicht unmittelbar, sondern teilweise zeitversetzt, teilweise verfremdet auch. Wir erleben, wie die Rassegesetze erst in dem jüdischen Viertel in Rom nur ein unglaubliches Gerücht sind, was keiner überhaupt richtig glauben möchte, was aber in Ida eine unglaubliche Paranoia auslöst und eine unglaubliche Angst. Und du hast es gesagt, sozusagen ihre Figur eigentlich auch konstituiert, denn sie ist ja wirklich getrieben die ganze Zeit von Angst. Und das ist auch so ein bisschen die Konstruktion, dass die große Geschichte, die von den Herrschern getrieben wird, wie die sozusagen ankommt bei den kleinen Leuten und wie sie da immer einbricht und das vor allem eben durch Angst, durch Gewalt, durch Paranoia, durch auch Unverständnis, was passiert hier eigentlich mit mir?
Was ich an der Schreibweise des Romans auch faszinierend war, ist was du auch so ein bisschen schon angesprochen hast, nämlich, dass es eine unglaubliche Nähe zu den Figuren gibt, die beschrieben werden. Das heißt, der Blick wird quasi an die Nahbeziehungen dieser Personen herangeführt. Und das fand ich faszinierend, weil es irgendwie sowas doppelt hat, weil das irgendwie so ein sehr emphatischer, liebevoller Blick ist, der auch die Liebe einer Mutter zu ihren Söhnen zum Beispiel sehr eindringlich halt irgendwie schildert. Und gleichzeitig aber dann in diesen Nahbeziehungen auch sich die Gewalt selbst ja einschleicht, wovon diese Figuren, die da beschrieben wird, auch nicht unberührt sind und sie auch Hässlichkeiten entwickeln, Macken entwickeln. Irgendwie, der Nino ist auch eine Figur, die irgendwie einem unglaublich sympathisch sein kann, gerade in seiner Rebellischheit, in seiner Jugendlichenheit, in seiner irgendwie auch in einer gewissen Weise Weltzugewandtheit und dann, wie gemein er aber auch zu der Mutter sein kann oder auch, wie man Ida die Mutterfigur nimmt, also, dass man diese Liebe irgendwie bewundert, gleichzeitig mitbekommt, wie hart das für ist, sozusagen diese zwei Söhne halt irgendwie durchbringen zu müssen und wie sie da auch selber Sachen, irgendwie so Zwanghandlungen oder sowas entwickelt, die auch in was Unsympathisches kippen können oder wo man denkt, oh, was ist denn das irgendwie für eine Figur? Und es löst unglaublich ambivalente Gefühle aus, finde ich.
Ja. Genau, du hast es sehr gut jetzt beschrieben. Das ist die Art und Weise, wie die eigentliche Handlung des Romans geschrieben ist. Und auch hier gibt es nochmal im Prinzip eine dritte Gattung an Text, nämlich fließen in die Erzählung der Figuren. Du hast gesagt, die Erzählung ist unglaublich nah an den Figuren dran. Also es ist wirklich, eine von den beiden Übersetzerinnen hat es mit einer Mikroskopaufnahme auch verglichen. Man ist sehr, sehr nah an dem unmittelbaren Erleben der Personen. Und da kommt auch die dritte Textgattung noch ins Spiel. Das sind nämlich Träume, Halluzinationen, Vorstellungen, innersubjektives Erlebnis, Erlebnisse, die auch mit einer sehr, die sozusagen sehr lang auch geschildert werden und denen auch großer Raum im Roman auch eingeräumt wird, weil das im Prinzip auch nochmal eine Art Gegenentwurf auch zur Rationalität der Moderne und sicherlich auch zur Art und Weise, wie Geschichte erzählt wird, darstellt, nämlich das eigene Erleben, was sozusagen von Unbewussten, von Nicht-Rationalen, von Nicht-Greifbaren immer wieder motiviert ist. Und deswegen geht es hier auch sehr viel um solche Dinge wie auch Halluzinationen und so weiter.
Ja, ich fand auch diese Traumschilderungen unglaublich faszinierend und die haben ja einen sehr großen Stellenwert in diesem Roman. Und Claudio Roszkowski hat in dem Gespräch, was wir mit den beiden Übersetzerinnen geführt haben, einen Vergleich angebracht, nämlich die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Ich denke, man kann es auf unterschiedlichen Ebenen vergleichen, weil auch Peter Weiß geht es darum, quasi eine Geschichte zu erzählen von Menschen, die in diesen großen Geschichtserzählungen üblicherweise nicht vorkommen und auch die Frage aufmacht, wie können wir uns Geschichte überhaupt aneignen. Trotzdem sind es auch sehr unterschiedliche Bücher, aber bei Peter Weiß und der Ästhetik des Widerstands gibt es auch die Mutter von dem Ich-Erzähler in dem Roman, die ganz intensiv träumt und wie so Visionen hat, die auch die Shoah verarbeiten und dass da so Visionen sind, die irgendwie so ein bisschen das Unbegreifliche und diese Wucht der Gewalt und was das auch von Geschichtsverlauf bedeutet und so weiter, das halt irgendwie, das ist genau in diesen Träumen halt irgendwie aufgehoben. Dahingehend gibt es da vielleicht eine Parallele. Ich glaube, worüber wir auch sprechen können, ist so ein bisschen die Sprache des Buches nochmal, weil das fand ich interessant, Jonas, weil du das auch immer wieder so gesagt hast, ist irgendwie, es gibt vielleicht, oder so wurde es, glaube ich, auch in der Literaturkritik irgendwie so erwähnt, es gibt so Anleihen an Trivialliteratur, aber was eher vielleicht sozusagen so daran liegt, es ist irgendwie so populär, weil es so verständlich und nachvollziehbar ist und darin auch so ein Sog entwickelt. Und dieses Urteil der Trivialliteratur, genau, das haben wir uns jetzt gar nicht so zu eigen gemacht, glaube ich, aber wir haben das auch Claudia Roszkowski gefragt und Maja Pflug, wie sie das einordnen.
Dieses Buch ist total durchkomponiert. Es zieht einen ganz großen Pegel auf an Möglichkeiten. Das heißt also, auch diese, sagen wir mal, leichte oder verständliche Sprache, von der sie gesprochen hat, die ist deshalb verständlich, weil die Geschichte so zieht und weil diese Syntax, die eigentlich ziemlich schwierig ist sogar, aber etwas mitnimmt, was der italienischen Sprache und dem Denken sowieso eigen ist. Also sie hat ein ganz komplexes Textgewebe geschaffen, in das Reime einfließen, in das dialektale Wendungen einfließen, Geschichten der Leute. Die ganze Sache, La Storia, kommt sozusagen aus einem Zeitungsartikel, den sie, also nur eine Meldung, 47 in Rom gelesen hat. Da hat sie gelesen, wir berichten von einer Witwe, die mit ihrem kleinen Sohn tot im Testaccio in einer Wohnung aufgefunden wurde, gemeinsam mit einem Marimana-Hirtenhund. Und das ist das Ende von La Storia. Und sie hat letztlich diese ganze Geschichte dieser Frau, dieses Kindes, der Tiere rückrekonstruiert. Und dieser Roman ist tatsächlich, würde ich auch sagen, ein Epos, weil der die Conditio Humana auf eine Weise erzählt, die tatsächlich immer aktuell bleiben wird. Denn das ist unsere Geschichte. Das sind wir, wie Peter Weiß in der Ästhetik des Widerstands mit diesem wahnsinnig komplizierten Titel, aber auch eine Geschichte schreibt, der kleinen Leute. Und nicht die Geschichte aus der Sicht der Großen und der Mächtigen. So hat sie das für ihre Storia auch getan. Und sie hat von den Mille, den Tausend, die sozusagen, die nicht wissen, warum sie sterben müssen, für die es kein Wort des Trostes gibt. Das sind wir, das ist unsere Geschichte. Und deshalb ist das heute so, wie wir leben, in dieser Zeit total aktuell.
Also wir haben gehört, das Buch La Storia von Elsa Morante ist unglaublich populär gewesen und es hat eine große Leserschaft gefunden, aber gleichzeitig war dann das Besondere in der Kritik, wurde es eigentlich verrissen und das ist eigentlich auch ein interessanter Aspekt, über den wir sprechen können.
Ja. Ja, das ist richtig. Das Buch war ein unglaublich großer Erfolg. Es war auch so angelegt, dass es sehr, sehr billig ist. Also es wurde als Taschenbuch herausgegeben, sodass wirklich sozusagen auch Leute, die nicht viel lesen und die vielleicht nicht viel Geld haben, sich das Buch kaufen können. Und ich denke auch, es ist von der Sprache her und von der Konstruktion so angelegt. Es ist ein realistisch erzähltes Buch. Es hat eine unglaublich spannende Geschichte, die durchaus mitreißend ist, dass es wirklich sozusagen auf eine Massenbasis zielt und gleichzeitig ist es extrem komplex konstruiert. Es, wie gesagt, es gibt die verschiedenen Textebenen, die miteinander verwoben sind. Es gibt unglaublich viele Zitate. Es gibt Anleihen in der jüdischen Mythologie, aber auch in der griechischen Mythologie. Es gibt Zitate aus anderen zeitgenössischen Romanen, die teilweise auch wörtlich in den Roman eingeflossen sind, nicht kenntlich gemacht. Also in dem Sinne auch ein sehr postmoderner Roman. Und trotzdem kann man den Roman lesen, ohne all das sozusagen eigentlich zu wissen und auch zu verstehen. Denn die Geschichte reißt einen von Anfang an mit und ist eben auch realistisch erzählt. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass der Roman verrissen wurde, dass es ein großer Skandal war, denn die politische Linke, die kulturell zu der Zeit in Italien auch tonangebend war, hatte eigentlich literarisch ein anderes Programm zu der Zeit. Da sollte also wirklich der Klassenkampf und das Revolutionäre in den Vordergrund gestellt werden und der nahende Sieg sozusagen des Proletariats, das Proletariat, was sich sozusagen zum Handlungsträger macht, zum Protagonisten auch der Weltgeschichte. Das war sozusagen das Programm, was die italienische Linke zu der Zeit gefordert hat. Und es gab auch im literarischen Betrieb die Strömung der Avantgarde-Literatur. Die Gruppo 63 war da tonangebend, auch in den 70er Jahren noch in Italien, die eine Art Avantgarde-Literatur forderte. Wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass Träume und Halluzinationen in den Romantext auch einfließen. Das lässt einen sicherlich denken an den Surrealismus, der ja auch sozusagen literarisch eine Weile das gegenwärtige Programm war. Aber auch mit dieser Tradition bricht sie, denn sie macht einen durchaus lesbaren und einfach realistisch erzählten Roman. Auch wenn es sozusagen immer mal wieder kippt. Ich hatte schon angesprochen, es gibt Stellen, wo der Roman ins Mythologische fällt, weil er eben an das Erleben des Kindes hineingeht. Aber es ist durchweg sozusagen eingebettet in eine tragende Handlung und es ist auch in dem Sinne als ein klassisches Epos und als ein rundes Buch konstruiert, als dass es eine übergeordnete Handlung gibt und auch sozusagen einen Schluss, wo der Roman am Ende auch wieder an den Anfang findet und genau, also es bricht in dem Sinne auch mit Literatur über den Holocaust, die wir kennen, die eher das Fragment und das sozusagen Unabgeschlossene und so weiter in den Mittelpunkt stellt, als dass es wirklich ein großer Wurf ist, ein epischer Roman.
Wir sind hier dabei, über den Roman La Storia von Elsa Morante zu sprechen und sind eigentlich mitten im Gespräch, haben längst noch nicht alle Motive hier zu Ende besprochen, aber die Sendezeit geht zu Ende, weshalb wir jetzt hier abrupt abbrechen müssen. Wenn ihr sozusagen unsere ausführliche Diskussion über den Roman nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das machen unter wutpilger.org. Da gibt es quasi eine längere Version als diese abgebrochene Radioversion hier. Wutpilger.org ist die Adresse. Dank gilt an Maximilian Schulz und Tina Klatte für das Sprechen der Zitate. Dank geht an Maja Pflug und Claudia Ruschkowski dafür, dass wir mit ihnen sprechen konnten und sie in diese Sendung einbeziehen konnten. Mein Name ist Lukas und ich bedanke mich vor allem bei meinem Bruder Jonas, dass du mit mir diese Sendung bestritten hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.